Wer von euch mag denn Mathematik? Gibt es ein paar? Ja, ja. Ich habe es eigentlich gern gehabt in der Schule. Mathe-Sprachen war eigentlich nie so mein Ding. Das war immer viel Arbeit für mich, aber Mathe war toll. Wenn man das mal verstanden hat, dann muss man immer lernen. Welche von den Grundrechnungsarten habt ihr denn am liebsten?
Addition?
Addition ist das Einfachste, ne? Addition ist am besten, ist das Einfachste. Und heute werden wir über Addieren reden in unserem geistlichen Leben. Und die Sache ist, wenn wir addieren, dann wird Gott multiplizieren. Er übernimmt den schwierigen Teil. Und er hat auch den Anfang gemacht. Er hat eigentlich nicht nur multipliziert, sondern er hat, potenziert, exponentielles, explosivartiges Wachstum geschenkt. Einen Big Bang, wenn wir so sagen wollen. Es war nichts da und plötzlich war sehr viel da. Wir waren tot, getrennt von Gott durch unsere Sünden. Die Beziehung mit Gott war tot und dann in Jesus hat Gott uns Leben geschenkt, hat uns mit Jesus lebendig gemacht, als wir uns Jesus anvertraut haben und die Beziehung zu Gott ist geheilt worden durch Jesus. Es hat eine Auferstehung stattgefunden eigentlich zu einem Leben, zu einem neuen Leben, einem geistigen Leben, einem Leben in der Beziehung und in der Gemeinschaft mit ihm. Gott hat durch seinen Heiligen Geist in uns Wohnung genommen, sagt die Bibel. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes geworden, ein Wohnort für Gott. Unglaublich eigentlich, aber so eng soll die Beziehung sein, so nahe will Gott uns sein. Wir haben letztes Mal gelesen, wir haben einen kostbaren Glauben empfangen im Evangelium, in dem, was Jesus für uns getan hat. Und er hat uns Gnade und Frieden geschenkt. Wir sind umkleidet worden mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Sein perfektes, heiliges, sündenloses Leben wird uns zugerechnet, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Und unser unvollkommenes Leben, das schmutzige Leben, das hat er getragen ans Kreuz. Und wir bekommen unverdiente Gunst. Das ist, was Gnade bedeutet. Gnade und Friede werden euch immer reichlicher zuteil. Haben wir im Vers 2 gelesen. Unverdiente Gunst. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus für uns verdient hat. Wir können uns nicht den Himmel verdienen, wir können uns nicht zu Gott hin verdienen, wir können uns ewiges Leben nur schenken lassen. Wir können uns nicht Segen von Gott verdienen, sondern es uns nur schenken lassen. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil es Jesus für uns verdient hat. Und er schenkt uns Gnade und Friede und wir können wachsen in diesen Dingen. Ja, Erlösung ist durch Gnade allein, aus Glauben allein. Aber dann, je mehr wir Gott kennenlernen, wie gütig er ist, wie liebevoll er ist, wie geduldig er mit uns ist, wie wohlgesonnen er uns ist, desto mehr Frieden und desto mehr Freude werden wir erfahren. Also Gottes Gnade und Gottes unverdiente Gunst, das ist nicht nur der Schlüssel für unsere Erlösung, sondern ist auch der Schlüssel für unser tägliches Leben. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind errettet aus Gnade, aus Gottes Kraft, aber wir sind nicht nur errettet aus Gottes Kraft, sondern wir leben auch aus seiner Kraft. Es ist nicht, dass wir gerettet sind aus Gnade und dann leben wir aus eigener Kraft irgendwie weiter und versuchen unser Leben zu reformieren und Jesus ähnlich zu machen, indem wir uns anstrengen, aus eigener Kraft. Nee, wir beginnen unser geistiges Leben durch Gnade, das ist ein unverdientes Geschenk, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Und das ist auch unser Lebensprinzip, bis wir in den Himmel gehen. Und dann geht es eigentlich weiter. In Epheser 2 heißt es, dass er in den kommenden Zeitaltern weiter den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen wird. In Jesus Christus. Also Gnade ist unser Lebensprinzip. Im Kapitel 3 hier im 2. Petrus wird Petrus sagen, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Gott möchte, dass wir aus seiner Gnade wachsen. Dass wir lernen zu wachsen aus seiner Gnade, aus seiner Kraft. Gnade ist nicht irgendwie ein Todeskonzept, es ist eine lebendige Kraft für unser Leben. Paulus hat es auch so ausgedrückt, Christus in uns, das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27 steht das. Christus in uns, das ist unsere Hoffnung für hier und jetzt, für unser Leben hier und jetzt und für alle Ewigkeit. Wir brauchen seine Gnade, wir brauchen seine Kraft jeden Tag in unserem Leben. Oder jeder Tag bringt Herausforderungen. Euch Ehepaaren, passiert das euch manchmal, dass ihr manchmal Stress habt? Wenn nicht, dann habt ihr gerade gelogen, das ist auch. Das ist normal. Aber wie kannst du deinen Partner lieben, wenn er gerade nicht nett zu dir war oder dich vielleicht sogar irgendwie abgewiesen hat, du dich abgelehnt fühlst oder deine Gefühle verletzt hast? Kennt ihr das? Die Frau von Billy Graham, die Ruth Graham, die wurde mal gefragt, ob sie ihre Entscheidung gedacht hat und sie hat gesagt, nein. Und das muss auch unsere Einstellung sein. Scheidung ist keine Option zwischen zwei Christen. Haben Sie ihre Entscheidung gedacht? Sie hat gesagt, nee, an Scheidung nie, an Mord ja. Ist natürlich auch keine Option für uns. Aber kennt ihr das Gefühl? Ah, ich könnte ihn umbringen. Wie können wir ihn lieben statt umbringen oder sie lieben statt umbringen in so einer Situation? Gegen unsere Gefühle, wie können wir das tun? Ja, nicht aus unserer eigenen Kraft. Es braucht was Übernatürliches. Das ist nicht in uns. Aber Jesus ist in mir durch den Heiligen Geist. Und ich kann mich an ihn wenden und sagen, Jesus, ich liebe sie gerade nicht. Aber Herr, ich weiß, du liebst sie. Herr, gib du mir Kraft. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Lieb du durch mich. Und das machst du in Versuchungen, wenn in so einer Situation, wenn du gerade Krach hattest, dir irgendeine schöne Frau schöne Augen macht oder diese Werbung für die Erotik-Webseite auf deinem Bildschirm aufflackert und sagt, klick hier und so die Lust in dir aufsteigt, was machst du dann? Wie wirst du widerstehen? Aus eigener Kraft? Nee, Jesus, hilf mir. Hilf mir, Jesus, beherrsch du mein Denken, ich vertraue mich dir an in der Situation. Oder was, wenn jemand sagen würde, verleugne Jesus Christus oder wir reißen dir die Fingernägel aus und wir bringen dich um und wir bringen deine Familie um. Ist Realität für viele Christen, viele Geschwister. Wie kannst du standhaft sein und treu bleiben, bis zuletzt? Woher kriegst du die Kraft? Kann irgendwer von uns sagen, ja, ich pack das, kein Problem für mich? Nee, oder? Ich weiß nicht, ob ich sagen könnte, ja, ich bin standhaft in so einer Situation. Aber ich weiß, dass Jesus da sein wird mit seiner Gnade. Also wir brauchen Jesus. Und wir brauchen seine Gnade so sehr, genauso für unser tägliches Leben, wie für unsere Errettung. Jesus hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber Paulus sagt, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und im Kontext spricht er über Mangelleiden. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Also Christus in uns, das ist unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit. Hier und in alle Ewigkeit. Und hier im Vers 3, in 2. Petrus 1, schreibt Petrus uns eigentlich dasselbe. Er sagt, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Also seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben geschenkt, zum ewigen Leben ist hier gemeint, denke ich, aber auch zur Gottseligkeit oder Frömmigkeit übersetzen es manche, das ist ein altes Wort. Luther hat es so übersetzt mit göttlichem Wandel. Roland Werner übersetzt es als gottesfürchtiges Verhalten. Neue-Leben-Übersetzung, eine moderne Übersetzung übersetzt es so, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, dann gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Und die Hoffnung für alle übersetzt es so: alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, hat uns Christus geschenkt. Also wenn wir auf so ein altes Wort stoßen, was wir nicht gut verstehen, dann hilft es, wenn wir einfach verschiedene Übersetzungen parallel lesen, dann bekommen wir ganz gut ein Gefühl dafür, was dieses Wort meint und was da alles mitschwingt in diesem Wort. Also bei Gottseligkeit geht es darum, dass wir hier ein heiliges, moralisch reines, gottgefälliges Leben leben. So zu leben, wie Jesus uns gelehrt hat und vorgelebt hat. Dass wir leben als Christ. Jemand, der Christus widerspiegelt. Also das ist unser Ziel, so ein Leben zu führen. Aber wie können wir das? Was ist die Quelle? Die Kraftquelle? Das sind nicht wir, sondern das ist Gott. Wir leben aus seiner Kraft, nicht aus unserer. Aus eigener Kraft kommen wir nicht sehr weit. In mir selbst habe ich nicht sehr viel Geduld. In mir selbst habe ich nicht sehr viel Nächstenliebe. Da liebe ich vor allem mich selbst. Ich brauche Hilfe von außen. Und Gott sei Dank, wir haben die. Durch Jesus. Er hat uns Gnade gebracht, nicht nur für unsere Errettung, nicht nur uns in den Himmel zu bringen, sondern auch für unser tägliches, praktisches Leben, hier und jetzt mit all den Kämpfen und Herausforderungen, die da auf uns warten. Jesus hat uns alles gegeben, sagt uns dieser Vers, dass wir so leben können, wie Jesus gelebt hat in dieser Welt. In unseren Ehen, in unseren Jobs, im Gemeindeleben, in unseren Beziehungen. Und was bringt diese Kraft Gottes in unser Leben? Das heißt hier weiter: durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Wir haben letztes Mal über dieses Wort Erkenntnis gesprochen. Es ist dasselbe Wort wie im Vers 2, dieses Wort Epignosis. Völliges Erkennen durch persönliche Erfahrung. Also durch intime, persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus kennen, Jesus erkennen in diesem Sinn. Mich auf eine Beziehung mit ihm einlassen. Da kommt meine Kraft her. Seine göttliche Kraft hat uns schon alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Seht, dass es in der Vergangenheit steht. Er hat uns das schon geschenkt. Wir haben das schon empfangen. Dieses Potenzial, wie Jesus zu leben, das ist schon in uns. Wie ist es in uns? Ja, in der Person von Jesus Christus. In der Person von Jesus selbst. Wir sind sein Leib. Und er will sein Leben durch uns leben, so wie er es vor 2000 Jahren durch seinen irdischen Leib gelebt hat. Dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Jesus hat schon mal so gelebt, vor 2000 Jahren, und das will er durch uns tun. Er hat schon mal ein heiles, heiliges, Gott wohlgefälliges Leben gelebt. Gott, der Vater, hat gesagt: Seht, das ist mein Sohn, an dem habe ich wohl Gefallen gefunden. Ian Thomas schreibt: In Christus sein bedeutet Erlösung, aber Christus in dir bedeutet Heiligung, dass wir Jesus ähnlich werden. In Christus sein bedeutet zubereitet sein für den Himmel, aber Christus in dir bedeutet zubereitet sein für die Erde. In Christus sein, dieses begleitet sein mit ihm, mit seiner Gerechtigkeit, bedeutet eine neue Zukunft, aber Christus in dir bedeutet eine neue Gegenwart. Du kannst anders leben, als du bisher gelebt hast. Jesus lebt in dir. Wenn wir es theologisch genau sagen wollen, würden wir sagen, der dreieinige Gott lebt in uns durch die Person des Heiligen Geistes, den Gott uns gegeben hat. Er wohnt in uns, er will uns stärken, er will uns zurüsten, er will uns ausrüsten. In der Apostelgeschichte Kapitel 1 hat Jesus seinen Jüngern gesagt: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Durch seine Kraft, nicht aus eigener Kraft. Also durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, Vers 4, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Gott hat uns die größten Verheißungen geschenkt. Und ich habe es dann nachgezählt, aber angeblich gibt es tausende Verheißungen in der Bibel. Irgendjemand hat mal gesagt, 3000, glaube ich, so in der Größenordnung. Könnt mal selber nachzählen. Aber wir haben Verheißungen. Sprich, sichere Versprechungen von Gott, wo Gott sagt, wenn du das tust, dann werde ich das tun. Oder wenn du mir vertraust, dann werde ich das tun. Zum Beispiel Matthäus 6, Vers 33. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und alles andere, alles, was ihr zum Leben braucht, wird euch hinzugefügt werden. Oder Philipper 4, 13. Wo der Paulus eben sagt, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Oder auch hier im Vers 3, seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Das ist eine Verheißung. Oder wenn Gott uns durch den Paulus sagt, er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern er wird immer einen Ausweg schaffen, dass wir nicht fallen müssen. Das ist eine Verheißung. Und wie gesagt, tausende, viele Verheißungen. Von dem 2. Korintherbrief, Vers 20 im Kapitel 1, wird uns gesagt, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Also, Jesus ist das Amen zu allen Verheißungen. In Jesus, wenn wir in Jesus sind, gehören alle Verheißungen uns. Jemand hat es mal so ausgedrückt, wenn wir uns Jesus anvertraut haben und ihn erkannt haben, dann können wir bei jeder Verheißung sagen, die wir in der Bibel lesen, damit bin ich gemeint. Also es gibt tausende Verheißungen, aber wahrscheinlich hat Petrus hier eine ganz bestimmte Verheißung oder ganz bestimmte Verheißungen vor Augen, nämlich die Verheißungen des neuen Bundes. In Hebräer 8, Vers 6 schreibt uns der Schreiber des Hebräerbriefs, dass er, Jesus, der Mittler eines besseren Bundes, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Also er ist der Mittler eines besseren Bundes mit besseren Verheißungen. Das ist was Ähnliches, wie hier steht. Deswegen nehme ich an, dass Petrus das wahrscheinlich im Kopf gehabt hat. Im Hebräerbrief wird Jeremia 31 zitiert, wo der neue Bund verheißen ist. Wer mitlesen will, Jeremia 31, Vers 8. Da spricht der Herr zu dem Volk Israel durch den Propheten Jeremia und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Also sie haben den Bund verlassen, hier, der auf Geboten, auf dem Gesetz beruht hat. Und deswegen hat Gott sie verlassen und hat sie in die Verbannung gehen lassen. Und dann sagt er weiter im Vers 10, denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn. Und ich werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie an jeder seinen Mitbürger und an jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen, vom Kleinsten bis zum Großen unter ihnen, vom Geringsten bis zum Wichtigsten. Denn ich werde gegenüber ihnen Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihren Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt, schreibt uns der Schreiber des Hebräerbriefs. Und wir wissen, was dieser neue Bund ist. Jesus hat beim Abendmahl gesagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Er hat sein perfektes Leben für mich gegeben, damit ich errettet sein kann, damit ich Gemeinschaft haben kann mit Gott, damit ich Vergebung haben kann. Und wir haben hier vier Verheißungen. Den neuen Bund. Erstens, er wird die Herzen verändern. Es nicht nur mehr Gottes Gebot oder sein Gesetz, was äußerlich auf uns einwirkt, als Regel, als Vorschrift, die wir befolgen sollen, sondern es kommt von innen. Als wir uns zu Jesus bekehrt haben und wir neu geboren wurden, geistlich neu geboren wurden durch den Geist Gottes, haben wir eine neue Natur bekommen. Er hat unser Herz verändert. Wir haben jetzt plötzlich Impulse in uns, wo wir Gott gefallen wollen. Und wir lesen Gottes Wort und seine Gebote und wir sagen, ja, das, wow, so möchte ich wirklich leben. Das war früher nicht unbedingt so, ne? Aber jetzt hat Gott uns neue Natur gegeben, ein neues Herz mit neuen Impulsen. Zweite Verheißung, die wir sehen, dass Gott sagt, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Im ersten Petrusbrief hat der Apostel Petrus an die geschrieben, die an Jesus glauben, und hat gesagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Diese Tugenden ist wieder unsere Gottseligkeit oder unser Leben, was Jesus ehrt. Aber ihr seid mein Volk, sagt Gott in Jesus. Dritte Verheißung ist, Gott sagt, jeder wird mich erkennen. Jeder wird mich kennen. Nicht nur mehr die Leviten oder die Priester, die in den Tempel reingehen durften, oder nur der hohe Priester, der wirklich ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes treten durfte, sondern alle, jeder wird mich kennen. Wow. Und dann zuletzt haben wir diesen Bund der Gnade, nämlich unverdiente Gunst, wo Gott sagt, ihren Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Wir haben Vergebung geschenkt bekommen. Durch diesen neuen Bund, den Jesus uns geschenkt hat, können wir Gott kennen, können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und diese Gemeinschaft mit Gott, der in uns Wohnung genommen hat, als wir uns zu ihm bekehrt haben, der wird unser Leben verändern. Durch seine Kraft. Er wird uns kräftigen, er wird uns befähigen, er wird uns zurüsten. Und wir sehen hier zwei Aspekte von unserer Erlösung. Der erste ist so ein rettender, bewahrender Aspekt. Steht hier im Vers 4, dass wir dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen sind. Also wir Christen, wir sind Ausbrecher eigentlich. Wir sind Ausbrecher aus dem Gefängnis. Wir waren Sklaven der Sünde. Wir konnten gar nicht anders. Wir hatten nicht die Kraft, Nein zu sagen. Deswegen haben wir so gelebt. Wir haben immer das getan, wozu es uns gerade gedrängt hat. Wir konnten nicht Nein sagen. Wir waren Sklaven. Und die Folge davon ist Verderben. Lohn der Sünde ist der Tod, steht im Römerbrief. Verderben. Strafe Gottes in der Ewigkeit, aber auch Verderben hier und jetzt als irdische Folge, als irdische Konsequenz unserer Sünde. Also um es praktisch zu machen, denkt an sexuelle Sünde zum Beispiel, Sex außerhalb der Ehe. Du verdirbst dir den Segen, dieses Maximum an Intimität und Freude zu erfahren mit dem einen Mann und der einen Frau deines Lebens. Und vielleicht bringst du sogar eine Geschlechtskrankheit mit in die Ehe. Aber es verderbt. Oder sagen wir, du lügst und dann rennst du mit einem schlechten Gewissen herum und voll Furcht, dass du ertappt wirst. Und dann mögen dich die Leute nimmer und vertrauen dir die Leute nimmer. Oder du bist unversöhnlich und ihr wisst, Unversöhnlichkeit zerstört unsere Beziehungen. Und dir wachsen Magengeschwüre, weil du nicht vergibst und so weiter und so fort. Es bringt Verderben in unser Leben. Und Jesus befreit uns davon. Er befreit uns von der Schuld der Sünde. Er hat Gottes Gericht für dich getragen. Aber er befreit uns auch von der Macht der Sünde. Die Sünde muss uns nicht mehr beherrschen. Wir müssen nicht mehr sündigen. Ich meine, wenn wir wirklich wollen, können wir, ja. Aber wir müssen nicht mehr. Und das ist ein Riesenunterschied, den Jesus in unserem Leben gemacht hat. Durch diese neue Geburt. Wir durften ausbrechen. Wir durften dieser Sklaverei der Sünde entkommen. Wir dürfen anders leben. Wir müssen nicht mehr dieselben bleiben, wenn wir zu Jesus kommen. Also dieser bewahrende Aspekt vor dem Verderben. Und das Zweite ist, Wir lesen hier, wir dürfen und wir sollen sogar Teilhaber der göttlichen Natur werden. Denn Teil von dem, was hier gemeint ist, ist diese neue Natur, die Gott uns geschenkt hat. Neue Impulse, dass wir ihm plötzlich gefallen wollen und ehren wollen und Jesus ähnlich sein wollen. Aber wir dürfen sie auch ausleben. Wie gesagt, wir müssen nicht dieselben bleiben, die wir waren, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Was hier übrigens nicht steht, oder was hier nicht gemeint ist, wenn hier steht, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden, ist, dass wir Gott werden. Oder so kleine Götter werden, so in diesem esoterischen, new-ageigen Denken. Nee, wir werden nie zu Gott werden, aber wir können Gott ähnlich werden. Zumindest in einem bestimmten Bereich von Gottes Eigenschaften, seinen moralischen Eigenschaften. Na, Gott hat zwei Kategorien von Eigenschaften. Die einen nennen wir sie mal göttliche Eigenschaften. Er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend. Das sind Eigenschaften, die werden wir nie haben. So werden wir nie werden, wir werden nie Gott werden. Aber dann hat Gott moralische Eigenschaften, einen Charakter. Er ist rein, er ist heilig, er ist liebevoll, er ist geduldig, er ist gnädig, er ist wahrhaftig und so weiter und so fort. Und da können wir ihm ähnlich werden. Das sollen wir ihm ähnlich werden. Das ist unser Ziel, das ist unsere Berufung. Und das ist, was hier gemeint ist, dass wir seine Natur teilen. Dasselbe wie die Gottseligkeit, von der im Vers 3 die Rede ist. Also wieder, wie werden wir so? Wie werden wir Jesus ähnlich? Nicht autonom, nicht unabhängig von Gott, sondern nur, wenn wir in Christus bleiben, Johannes, Vers 15. Nur durch das Erkennen von ihm, durch die Gemeinschaft mit ihm, wenn wir uns ihm anvertrauen und in ihm hingehen. Nicht aus eigener Kraft, sondern, wie wir hier im Vers 3 gelesen haben, aus seiner göttlichen Kraft, die er uns schenken will. Er multipliziert diese Gottseligkeit in unserem Leben. Er übernimmt den schwierigen Teil, den wir nicht tun können. Aber heißt das, dass wir völlig unbeteiligt sind an dem Prozess? Nee. Wie gesagt, erkennen meint eine Beziehung. Und eine Beziehung ist immer ein Geben und ein Nehmen. Unsere Aufgabe ist zu addieren, das Einfache, hinzuzufügen unserem Leben. Gott wirkt in uns und er wirkt durch uns, aber Gott wirkt nicht ohne uns in unserem Leben. Wir sind keine Marionetten. Nee, wir sind die Braut Christi. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass im Alten Testament dieses Wort für Erkennen, das Wort Erkennen für die intime Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe gebraucht wird. Und das Ziel dieses Erkennens ist Frucht, ja, ist Nachwuchs. Eine Braut kann jetzt nicht ohne fremde Hilfe nur aus sich selbst Frucht bringen, Leibesfrucht in dem Bild. Das ist unmöglich. Sie braucht den Bräutigam. Aber ein liebevoller Bräutigam wird seine Braut nicht vergewaltigen. Also sie muss sich ihm hingeben. Oder um ein anderes Bild in der Bibel zu gebrauchen, das Bild von dem Samen. Gott hat seinen Samen in uns gesät. Und so ein Samenkorn hat wahnsinniges Potenzial, da ist wahnsinnige Kraft da. Jesus hat gesagt, es wird aufgehen und Frucht bringen, 30-fach und 60-fach und 100-fach, das ist Multiplikation. Aber wir müssen das Samenkorn aufnehmen und wir müssen es vielleicht gießen und düngen. Und wenn wir das addieren, dann wird es multiplizieren. Oder vielleicht ein ganz anderes Bild, nicht von der Bibel, denkt an eine Servolenkung. Da ist der Servomotor, ja, der gibt dem Ganzen die Kraft, der stellt die Kraft zur Verfügung, aber lenken musst du selber. Ne? Und so ist es in unserem christlichen Leben. So ist es mit geistlichem Wachstum. Es geht nur in der Gemeinschaft mit Gott, aber es geht auch nur, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten. Das passiert nicht automatisch von allein. Und Petrus wird uns jetzt hier 7 Dinge aufzählen, die wir unserem kostbaren Glauben, wie er es in Vers 1 genannt hat, hinzufügen müssen oder die wir addieren müssen. Lass uns lesen in Vers 5. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Also wir sollen es tun mit Fleiß oder mit Eifer, mit Überschwang, mit Anstrengung, mit all unserer Kraft, all unserer Willenskraft. Das ist wichtig, das ist wesentlich für geistiges Wachstum. Wenn du nicht addierst, dann wird Gott auch nicht multiplizieren. Also lasst uns eifrig sein in diesen Dingen. Und das lasst uns die anschauen. 7 Dinge, die wir unserem Glauben hinzufügen müssen. Das erste ist Tugend im Vers 5 weiter. Wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Oder in meiner Anmerkung steht, dieses Wort für Tugend kann auch übersetzt werden mit Tüchtigkeit oder Fähigkeit oder Vollkommenheit. Vortrefflichkeit vielleicht. Moralische Vortrefflichkeit. Das schwingt einerseits mit, dass wir nicht geistig faul werden, sondern dass wir unser Bestes geben, Jesus ähnlich zu werden. In diesem Wort schwingt auch im Griechischen Mut und Tapferkeit mit, im Gegensatz zur Menschenfurcht. Und es braucht Mut, in dieser Welt mit so einer Bestimmtheit ein heiliges und moralisches Leben, vortreffliches Leben zu leben. Bist du so hingegeben, bist du so bestimmt, das zu tun? Psalm 84, da heißt es, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Gebahnte Wege im Herzen. Zu sagen, hey, ist mir egal, was die Welt denkt, ist mir egal, was die Menschen denken, ist egal, was mein eigenes Fleisch will, ich will Jesus ähnlich werden. Ich will ein Zeugnis für ihn sein. Ich will tüchtig sein und ich will vortrefflich sein und ich will brauchbar sein für ihn. Das brauchen wir, diese gebahnten Wege. Also das erste ist Tüchtigkeit, die wir hinzufügen müssen. Oder Tugend. Das zweite ist in der Tugend aber die Erkenntnis. Das ist jetzt ein anderes Wort, als wir vorhin gelesen haben. Nicht Epignosis, sondern einfach Gnosis. Bedeutet Erkenntnis im Sinn von Wissen, Einsicht, Fähigkeit, in einer Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Auch das müssen wir hinzufügen in unserem Leben. Wie können wir dieses Wissen, diese Kenntnis zufügen? Ja, hier Gottes Wort. Das ist Gottes Betriebsanleitung für unser Leben. Also indem wir Gottes Wort lesen und studieren und nachdenken drüber. Indem wir Gemeinschaft haben mit Jesus im Gebet. Wir Jesus kennenlernen, seine Wege kennenlernen. Auch das ist wichtig. Das ist das Zweite, was wir unserem Leben, unserem Glauben hinzufügen müssen. Das dritte im Vers 6, in der Erkenntnis aber, die Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung, dass wir uns selbst unter Kontrolle haben. Oder vielleicht sollte man besser sagen, dass wir uns von Jesus, von dem Heiligen Geist beherrschen lassen, von ihm kontrollieren lassen. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Geistes, wie ihr wisst aus Galater 5. Also Selbstbeherrschung, statt dass wir Dinge, die hochkommen, einfach laufen lassen, dass wir sie abfangen. Also wenn diese Lust oder dieser Zorn oder diese Habsucht oder Eifersucht, was immer es ist, wenn das in uns aufsteigt, dass wir innehalten und sagen, nee, nicht weiter, sondern ich bring's zu Jesus. Jesus, boah, ich könnte gerade explodieren, aber ja, beherrschst du mich. Danke, dass du mir die Kraft gegeben hast. Nimm du das, ich komme zu dir im Gebet, ich nehme eine Auszeit, ich nehme eine Pause. Aber beherrsch du mich. Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung ist das Gegenteil von ungezügelter Lust oder ungezügelter Leidenschaft, ungezügelter Emotion, wenn wir einfach diese Dinge laufen lassen. Und ich finde es interessant, dass in Vers 4 uns gesagt wird, dass der Auslöser zu sündigen die Begierde oder die Lust ist. In Jakobus 1 wird uns das auch gesagt. Da schreibt Jakobus an: Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das haben wir auch schon gelesen, ist das Verderben. Also die Sünde, die Begierde lockt uns. Ihr wisst es, oder? Dass Sünde, Begierde uns lockt. Sonst wäre es keine Versuchung. Es lockt uns. Hey, hinterzieh ein bisschen Steuern, dann wirst du noch reicher sein. Nimm vielleicht ein Bestechungsgeschenk an. Dann wirst du reicher sein und hey, dann wirst du glücklich sein. Schummel in der Schule, dann wirst du erfolgreicher sein und mehr Erfolg haben und Ehre und Ansehen und dann wirst du glücklich sein. Schlaf mit deiner Freundin, das wird echt geil sein und hey, dann wirst du happy sein. Lass dich scheiden, dann wird es dir besser gehen, dann wirst du glücklich sein. Aber wenn dem so ist, dass die Begierde der Auslöser ist, der erste Schritt in die Sünde, dann kommt der Selbstbeherrschung natürlich eine ganz besondere Bedeutung zu, oder? In diesem geistigen Kampf, in dem wir stehen. Weil die Selbstbeherrschung wird uns helfen, diese Begierde, was immer es ist, wo es uns hinzieht, was gegen Gott ist und sein Wort ist, es wird uns helfen, das zu stoppen. Also Selbstbeherrschung ist das eine. Und dann zweitens müssen wir natürlich diese sündigen Begierden durch heilige Begierden ersetzen. Also geistlicher Kampf wird auch auf dieser Ebene der Begierden geführt. Also zum Beispiel Psalm 37, Vers 4 heißt es: Habe deine Lust am Herrn. Oder Psalm 1, Vers 2: Glücklich der Mann, der seine Lust am Gesetz des Herrn hat, seine Lust hat hier am Wort Gottes. Philipper 1, 23, da sagt der Paulus: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Also eine Lust auf die Ewigkeit mit Jesus, in der Herrlichkeit. Im Hebräerbrief Kapitel 11, diese Liste der Glaubenshelden, da lesen wir was Ähnliches. Die hatten dieselbe Ausrichtung, eine ewige Ausrichtung. Also wir müssen eine Lust entwickeln auf diese Dinge. Es geht wieder um gebahnte Wege in unserem Herzen, dass wir die richtige Ausrichtung, die richtige Lust in unserem Herzen haben. Und das motiviert uns dann wieder zur Selbstbeherrschung. Kinder müssen das lernen, Selbstbeherrschung. Nicht die sofortige Lustbefriedigung, sondern die sofortige, momentane Lustbefriedigung zu verleugnen und aufzuschieben, um was Besseres zu erhalten. Zum Beispiel das Taschengeld nicht gleich sofort auszugeben für die Süßigkeiten, sondern vielleicht anzusparen für das Fahrrad. Ich verleugne jetzt momentan hier meinen Wunsch, meine Lust, um was Besseres zu erhalten. Genauso ist es für uns Erwachsene. Wenn du Gelegenheit hast für Sex außerhalb der Ehe, deine Lust zu verleugnen, um später die Fülle von dem zu erfahren, was Gott gedacht hat zwischen Mann und Frau. Nicht jetzt deinem Hass oder deinem Zorn freien Lauf zu lassen, hey, dich kurzfristig abzureagieren, dann geht es ja besser und du kannst ja denken, ah, dem habe ich es jetzt gezeigt. Vielleicht eine gewisse Befriedigung, aber nee, du verleugnest es und dann wirst du bessere Beziehungen haben, heile Beziehungen haben. Ist es wert? Letztendlich die irdische, kurzweilige Lustbefriedigung zu verleugnen, um eine ewige Freude und Schätze im Himmel zu erlangen. Das macht Sinn. Aber dazu brauchen wir Selbstbeherrschung. Es ist wichtig, dass wir das unserem Leben hinzufügen. Es ist wichtig für geistiges Wachstum. Vierte, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. Ausharren bedeutet eine beharrliche Geduld, eine Standhaftigkeit. Das ist die Fähigkeit, eine schwierige Situation oder einen schwierigen Menschen zu ertragen und zu tragen. Und die Bibel ist realistisch. Paulus schreibt uns auch das, ertragt einander in der Liebe. Manchmal kann man sich freuen aneinander, manchmal ertragen wir einander. Aber das ist Teil von Liebe, diese Hingabe, diese Treue. Dass wir Leid ertragen um Christi willen, dass wir ein Zeugnis sind, dass wir den Glauben bewahren in Zeiten der Anfechtung, also ausharren. In Lukas 21, als Jesus über Verfolgung spricht, sagt er, gewinnt eure Seelen durch Ausharren. In Matthäus 10 sagt Jesus, ihr werdet von allen gehasst werden. Das ist auch eine von diesen 3000 Verheißungen. Halleluja, gell? Wir werden von allen gehasst werden. Oder ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Also es ist wichtig, dass wir ausharren, dass wir standhaft bleiben in unserem Glauben, in unserer Hingabe an Jesus bis zum Ende. In Lukas 8, in diesem Gleichnis von dem Seemann, eigentlich das Gleichnis von den verschiedenen Herzensböden, da sagt Jesus, der gute Herzensboden sind die, die das Wort bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Bauern wissen das. Die wissen, es gibt keine Instantfrucht, gell, Norbert? Das gibt's nicht. Müssen ausharren, müssen dranbleiben. Und wir müssen dranbleiben an Jesus, in unserer stillen Zeit, im Gebet. Dranbleiben, gute Werke zu tun, Jesus zu bezeugen. Das ist wesentlich für unser geistliches Wachstum. Geistliche Disziplin könnten wir auch sagen, das ist wichtig. Und das Sechste, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit. Darüber haben wir schon gesprochen, also ein gottgefälliges Leben, praktische Heiligkeit. Manche übersetzen es hier auch mit Gottes Furcht, Ehrfurcht vor Gott und es führt wieder zu Gottgefälligkeit. Und dann das Siebte, was wir addieren müssen zu unserem Glauben, ist in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. Dass wir unsere Geschwister im Glauben praktisch lieben. Und das war das Sechste und das Siebte, ist in der Bruderliebe, aber die Liebe, die Agape-Liebe ist das selbstopfernde, hingebende Liebe für alle Menschen. Kolosser 3 sagt uns, das ist das Band der Vollkommenheit. Wenn wir das erlangt haben, dass wir alle lieben mit dieser Liebe, dann sind wir Jesus wirklich ähnlich. Dann haben wir das Ziel schon fast erreicht. 1. Timotheus 1,5, das Endziel der Weisung, der Belehrung aus Gottes Wort, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist unser Ziel. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge, noch fruchtbar sein. Also wir sollten nach diesen sieben Dingen trachten, die sollten in uns wachsen. Im Vertrauen auf Gott, seine Kraft ist nicht statisch, soll wachsen. Und wenn wir wachsen in diesen Dingen, dann lassen sie uns im Hinblick auf die Erkenntnis, wie das Wort Epignosis jetzt, diese Erkenntnis, diese Gotteserfahrung mit Jesus Christus nicht träge, noch fruchtleer sein. Und oft erfahren wir das, oder? Oft erfahren wir Jesus Christus erst, machen Erfahrungen mit ihm, wenn wir Schritte im Glauben tun. Es ist eine Beziehung. Du wirst ihn erfahren, du wirst ihn besser kennenlernen, du wirst Frucht bringen, wenn du diese Dinge hinzufügst deinem Glauben. So ein gegenseitiges Befruchten könnten wir sagen. Gott wirkt in unserem Leben und wir fügen dem hinzu und dann erfahren wir noch mehr und wir bekommen noch mehr Gnade und noch mehr hinzugefügt und noch mehr Erkenntnis und Gotteserfahrung und dann fügen wir wieder, addieren wir wieder ein bisschen und dann multipliziert er weiter und wir addieren ein bisschen und er multipliziert weiter. Es ist eine Beziehung. Es sind beide beteiligt. Und durch ihn können wir diese Dinge tun. Und wenn wir sie tun, dann werden wir ihn besser kennenlernen. Und dann wird er uns zurüsten, weiter zurüsten und diese Dinge fördern und bedingen einander. Es ist Beziehung. Geistliches Wachstum ist nicht nur von Gott abhängig, ist auch nicht nur von dir abhängig, es ist ein Zusammenwirken, Zusammenarbeiten mit Gott. Gott wirkt etwas in dich und du lebst es aus. Und dann wirkt Gott mehr in dir und du lebst es wieder aus und so weiter und so fort. Und das Endergebnis von diesem Prozess ist geistliches Wachstum, ist geistliche Reife und geistliche Frucht. Vers 9, denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Also wenn jemand nicht addiert in seinem Leben, der ist geistig blind. Der ist kurzsichtig, sagt er hier. Also spricht hier offensichtlich von einem Menschen, der von dem Hier und Jetzt eingenommen ist. Von dem Diesseits eingelullt ist, der die Ewigkeit vergessen hat. Dass wir den überwiegenden Teil unseres Lebens nicht hier verbringen werden, vielleicht 60, 70, 80 Jahre, 90, 100, wenn es hochkommt, aber die nächsten 100 Billiarden, Trillionen von Jahren unseres Lebens werden wir in der Ewigkeit verbringen. Und hier haben wir jemanden, der wirklich realitätsfremd geworden ist, kurzsichtig geworden ist, wieder nur das Hier und Jetzt sieht. Wie dieses Kind, das nur die Süßigkeiten im Regal sieht, und nicht das sieht, was eigentlich viel besser ist, wofür es sich lohnt, zu kämpfen und zu ringen und eifrig zu sein. Du bist kurzsichtig geworden. Wenn du in dieser Situation bist, dann brauchst du eine neue Brille. Du musst Buße tun. Und Römer 12, Vers 1 sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, euch selbst darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Hier unser Denken erneuern aus Gottes Wort, Gottesdenken angleichen. Damit ihr prüfen mögt, und das ist hier dieses praktische Ausleben, praktische Prüfen durch das Ausleben, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wenn ihr diese Dinge nicht tut, dann seid ihr blind, dann seid ihr kurzsichtig und er sagt, ihr habt die Reinigung von euren früheren Sünden vergessen. Ihr habt dieses große Opfer vergessen, das Jesus für euch dargebracht hat, bevor ihr gerettet worden seid. Vergessen, wie ihr früher gelebt habt. Habt Perspektive verloren. Passiert uns manchmal, dass wir Perspektive verlieren. Und weil wir Perspektive verlieren, dann ist uns unser Glaube nicht mehr kostbar. Weil wir sind so gewohnt, es ist so selbstverständlich. Ja? Wir können Gemeinschaft mit Gott haben, er hat uns vergeben. Irgendwann juckt es uns gar nicht mehr so. Wir haben vergessen. Wir sind nicht mehr so begeistert, wie wir es früher mal waren. Ja, wir müssen uns erinnern, was für Sklaven wir waren, früher ohne Jesus. Dass sie unser Leben zerstört haben, dass unser Leben ohne Sinn war, dass wir auf dem Weg waren in die Hölle. Und dann ist Jesus gekommen und er hat den höchsten Preis bezahlt, der je für irgendwas bezahlt wurde in diesem Universum. Gott hat seinen eigenen Sohn für dich gegeben. Und wenn immer ich an den Punkt komme, wo es mich nicht mehr so juckt, denke ich an meine zwei Buben. Ich würde ihn nie hergeben für irgendjemanden. Aber Gott hat seinen Sohn für mich gegeben. Wir müssen uns neu beeindrucken lassen davon. Wir müssen Buße tun und wieder die ersten Werke tun. Und Gott ist mit uns. Er wird uns begegnen mit seiner Gnade. Er wird uns stärken und wir werden ihn wieder erleben. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht statisch werden in unserem Glauben und auch in diesem Addieren, in unserem Leben, träge, geistig faul werden. Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Hier sehen wir wieder schön dieses Zusammenwirken von Gottes Wirken und der menschlichen Verantwortung. Gott hat euch berufen, Gott hat euch erwählt, aber ihr lebt jetzt diese Berufung aus der Kraft des Heiligen Geistes. Macht es fest, macht es offensichtlich, dass ihr Jünger Jesu seid. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Wenn ihr so lebt, werdet ihr euch nie sorgen müssen, von Jesus abzufallen oder euren Glauben zu verlieren. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Da kannst du Zuversicht und Vorfreude haben statt Zweifel und Ungewissheit. Vers 12 schreibt Petrus, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Und tun wir das nicht immer wieder. Ich meine, ich predige immer wieder über dieselben Dinge. Das ist biblisch. Ich muss mich selbst immer wieder an dieselben Dinge erinnern, oft an die grundlegendsten, einfachsten Dinge. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst. Und in der bei euch vorhandenen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, er spricht hier von seinem Leib. Schönes Bild in der Bibel, ne? Wir sind nur am Campen hier, nur auf der Durchreise zu unserem himmlischen Zuhause. Solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Wacht auf, Leute, erinnert euch. Da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Petrus wird bald als Märtyrer für Jesus sterben. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Und deswegen hat er wohl diesen Brief geschrieben, dass wir uns daran erinnern können an diese Dinge. Dass wir niemals vergessen. Niemals vergessen unsere große Errettung. Niemals vergessen Gottes Gnade und die Ressourcen, die er für uns hat. Es wird nie vergessen, Jesus mehr und mehr und mehr kennenzulernen und zu erkennen. Und dass wir nie vergessen, mit Eifer und mit Fleiß in unser geistiges Wachstum zu investieren. Denn Leute, wenn wir geistlich addieren in unserem Leben, dann wird Gott multiplizieren. Und das wird toll sein. Amen. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Ich danke dir, dass es praktisch ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns jetzt zurüstest und motivierst, unseren Teil zu tun. Hilf uns, dir zu vertrauen, wirklich damit zu rechnen, dass du deine Verheißungen erfüllen wirst. Und hilf uns, treu zu sein und eifrig zu sein in diesen Dingen. Hilf, dass wir nicht geistlich irgendwie stehen bleiben, sondern dass wir am Wachsen bleiben und dass wir dich immer besser kennenlernen und dich immer mehr repräsentieren und dir immer ähnlicher werden, schon hier in dieser Welt. Stärk uns dazu durch deinen Heiligen Geist und dazu segne euch unser wunderbarer, ewiger Gott. In Jesu Namen. Amen.